Guten Morgen! Herzlich willkommen zum Gottesdienst. Kannst du mir hören? Ah, danke, Jakob. Jakob und Patrick sind da unsere AV-Team. Vielen Dank. Immer wichtig. Nie einfach. Zu Beginn habe ich eine Frage an euch. Was bedeutet es, ein Christ zu sein? Jesus nachzufolgen? Ja, ja. Dass wir schuld. Ja, okay. Hör mal, ja. Viele Menschen sind der Meinung, nicht hier, aber viele Menschen sind der Meinung, dass es darum geht, ein guter Mensch zu sein. Oder vielleicht ein rechtschaffener Mensch. Die allerbesten Christen werden vielleicht sogar zu heiligen Menschen. Oh, wow. Halten wir das für richtig? Lesen wir Römer 5 und finden wir es heraus. Römer 5, Vers 6 bis 8. Moment.
Wenn Christus ist, als wir noch schwach waren, für die zu dieser Zeit noch Gottlosen gestorben. Dabei wird nur schwerlich jemand für einen Gerechten sterben. Vielleicht wird er jedoch für einen guten Menschen sein Leben wagen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren.
Jesus ist für uns gestorben. Glauben wir das? Ja, na klar. Aber nicht, weil wir gerecht sind. Und auch nicht, weil wir gut sind. Nein, Christen sind Sünder, für die Jesus gestorben ist. Ich habe Neuigkeiten, eine Bekanntmachung. Ich bin ein Sünder. Ich bin ein Sünder. I know. Okay, schade. Wenn du kein Sünder bist, solltest du wahrscheinlich sofort gehen. Ich habe dir nichts zu bieten. Aber wenn du ein Sünder bist, bist du hier genau richtig. Wir sind eine Gruppe sündiger Menschen, die sich versammeln, um Jesus anzubeten. Und wir versuchen, Jesus nachzufolgen, was für sündige Menschen nicht immer einfach ist. Also versuchen wir, uns gegenseitig dabei zu helfen. Wir haben diesen Monat darüber gesprochen, wie es uns als Gemeinschaft geht, wie wir Jesus nachfolgen und uns gegenseitig dabei helfen, Jesus nachzufolgen. Wir nennen dieses Thema gemeinsame Umkehr oder gemeinschaftliche Umkehr. Oder um es mit dem griechischen Begriff zu sagen, gemeinsame Metanoia. Und mein Predigt heißt heute, es ist sehr lang.
Gemeinsame Umkehr als Gemeinde, heute findet wir das Wort Gottes. Ja.
Aber unser Thema heute ist gemeinsame Umkehr. Ich werde heute das Wort Umkehr nutzen. Das ist das Wort, das die meisten deutschen Übersetzungen verwenden. Ihr wisst, dass Metanoia viel mehr als das ist, wenn ihr die letzten Predigt gehört habt. Wenn ihr diese verpasst habt, könnt ihr das zum Beispiel nochmal in der Predigt von Florian von letzter Woche auf YouTube nachhören. Aber die meisten Bibeln werden das Wort Umkehr weiterhin nutzen. Wir sehen auch, es liegt an uns, es richtig anzuwenden. Okay? Okay, so, ich sage heute Umkehr. Wir haben über Umkehr, über Metanoia als Gemeinde erstmals im Mai 2024 gesprochen, als Ed Anton eine Predigt darüber hielt. Wir haben die Idee als Leiter, Gemeinderat und Bibelkreisleiter, diskutiert und waren der Meinung, dass wir sie umsetzen sollte. Wir haben einen Prozess entwickelt und die Leiter der Bibelkreise darin unterwiesen, wie sie diesen Prozess leiten sollen. Und wir haben mehrfach darüber gepredigt, Florian und ich und Jan und viele andere. Wir sagten, dass wir am Ende des Prozesses eine große Abschlussveranstaltung namens Solemn Assembly durchführen würden. Wer ist Solemn Assembly auf Deutsch?
Heilige Versammlung.
Heilige Versammlung. Das klingt viel besser. Aber diese Heilige Versammlung war für die Gemeinde zu reflektieren, voranzukommen. Aber wir haben es nie getan. Warum? Habt ihr das gefragt? Warum haben wir das nicht gemacht? Nun, einige Gruppen haben den Prozess mitgemacht und hatten Spaß dabei und haben gefragt, warum wir nicht mehr darüber gesprochen haben oder warum wir noch keine heilige Versammlung abgehalten haben. Andere Gruppen haben den Prozess nicht verstanden und wünschen sich, dass wir nicht mehr darüber sprechen. Und vielleicht haben einige von euch keine Ahnung, worüber ich rede. Kein Problem, kein Stress. Wer auch immer ihr seid und wie auch immer eure Gruppen sind, das ist mir egal, denn heute werden wir uns alle einig. Okay? Das klingt gut, oder? Seid ihr schon gespannt? Amen. Ich werde ein wenig blasphemisch werden. Nicht gegen Gott, sondern gegen das deutsche Denken. Ist das in Ordnung? Okay, vielleicht nicht. Ich möchte, dass ihr nicht über den Prozess nachdenkt, über den wir seit 2 Jahren sprechen. Ich weiß, es ist verrückt, aber manchmal lenken Prozesse mehr ab, als dass sie helfen. Einige von euch verstehen den Prozess, den wir entwickelt haben, andere nicht. Einige von euch wenden den Prozess an, das ist großartig. Einige von euch tun das ist nicht so toll, aber nach dieser Predigt wird das kein Problem mehr sein. Ich müsste es euch so einfach machen, dass ihr nach dem heutigen Tag alle in euren Gruppen über gemeinsame Umkehr diskutieren könnt. Selbst wenn ihr zum ersten Mal in der Gemeinde seid. Hallo. Und am Ende des Gottesdienstes hoffe ich, dass wir besser verstehen, was Gott von uns als Gemeinde erwartet und wie diese Idee der gemeinsamen Umkehr, gemeinschaftlicher Metanoia oder so und so, für unsere Gemeinde in Zukunft aussehen wird. Okay? Das klingt gut, oder? Ja, okay. Lass uns alles einfacher machen. Was ist also gemeinsame Umkehr und warum brauchen wir sie? Vielleicht denkst du jetzt, Austin, wir hatten diesen Monat schon mehrere Predigten zu diesem Thema. Bravo! Ich freue mich, dass du aufmerksam zugehört hast. Trotzdem, bleib bitte dran. Ich habe eine neue Art, es zu beschreiben, die hilfreich ist. Warum brauchen wir also gemeinsame Umkehr? Es geht darum, darüber nachzudenken, was in unseren Gruppen zugelassen oder toleriert würde, was Gott nicht ehrt oder sogar regelrecht sündhaft ist. Also Frage 1, warum müssen wir als Gruppe von Sündern, die wir suchen, Gott zu verehrlichen, darüber nachdenken? Inwiefern wir dabei versagen? Nun, weil wir eine Gruppe von Sünden sind und wir oft versagen werden. Amen? Erinnert ihr euch an Römer 5? Deshalb ist Jesus gestorben, damit wir Gnade empfangen können, wenn wir sündigen. Das ist also die Antwort darauf, warum wir über gemeinsame Umkehr nachdenken müssen. Weil wir eine Gemeinschaft von Sündern sind, die Fehler machen. Wir müssen umkehren. Manche Leute haben gefragt, Austin, was war die große Sünde, die ihr gesehen habt, dass ihr das getan habt? Ich habe schon oft gesagt, es gab keine. Als Leitungsteam der Gemeinde sind wir nur eine Gruppe von Sünden die eine Gruppe von Sündern leitet und versucht, einen perfekten Gott zu ehren. Das ist schwer. Manchmal ist es hilfreich, das aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten. Deshalb haben wir gemeinsame Umkehr getan. Jetzt wisst ihr also, warum wir das tun, oder? Okay, maybe, vielleicht. Amen. Wir sollen umkehren, uns alle, da wir Sünde sind. So, was ist genau gemeinsame Umkehr? Das ist keine Geheimformel. Die Art und Weise, wie wir darüber gesprochen und einige große Prozesse eingeleitet haben, hat euch meiner Meinung nach eher verwirrt als geholfen. Seid ihr jetzt verwirrt? Ein bisschen? Ja? Ein bisschen? Okay. Kennt ihr dieses Thema? Gemeinsame Umkehr, oder? Ja. Es ist ganz einfach. Wir sind eine Gemeinde und wir wollen alle umkehren, oder? Es ist immer gut, das zusammen zu sein. Wir sind eine Gruppe von Sünden und Sünden müssen umkehren, oder? Weil Gott perfekt ist und wir sind Sünde, oder? Okay, seid bitte nicht verwirrt. Gemeinsame Umkehr ist genau, was wir haben schon gesprochen. Aber wir haben ein großes Prozess gemacht. Vielleicht kennt ihr dieses Prozess und denkst du, okay, ändert dieses Prozess jetzt. Wenn das du bist, bleib ruhig. Vielleicht denkst du, was ist das Prozess? Was ist gemeinsame Umkehr? Was sprechen wir darüber heute? Keine Angst, okay, das Prozess ist nicht wichtig. Der Konzept ist immer wichtiger als Prozess, oder? Das war mein Blasphemie gegen Deutschland. Der Konzept ist immer wichtiger als Prozess. Okay? Der Konzept von gemeinsamer Umkehr ist, dass wir Sünde sind, denn wir sollen umkehren. Ja? Okay, so was ist gemeinsame Umkehr? Ihr habt das schon viele Male gehört, aber lass mich nochmal erklären. Es ist keine Geheimformel, der Prozess ist nicht so wichtig. Es ist eigentlich einfach eine Diskussion, ein Gespräch. Okay? Ich werde euch viel einfacher als zuvor erklären, weil ihr noch verwirrt seid. Es ist ein Gespräch gefolgt von Taten. Das ist gemeinsam Umkehr. Okay? Heute, seit 2 Jahren, sind wir schon da. Es ist ganz klar. Gemeinsame Umkehr ist ein Gespräch gefolgt von Taten. Ganz einfach. Es ist ein ehrliches Gespräch darüber, was es einer Gruppe geht und dann versucht, diese Gruppe sich zu verbessern. Das ist gut, ja? Okay, aber hier ist die Sache. Wir sind keine Gemeinde, die sich hauptsächlich sonntags trifft. Wir sind eine Gemeinde, die sich hauptsächlich in kleinen Gruppen trifft. Dieser Austausch findet also in den kleinen Gruppen statt, in Jüngerschaftsgruppen und Bibelkreisen. Wie sieht diese Diskussion konkret aus? Es wäre ein Gespräch darüber, was entschieden ist, um junger Jesu zu sein und wie wir darüber denken sollten. Wir haben eine Serie von Bibelstudien mit den Schlüsselkonzepten. Das ist ein gutes Muster, das man verwenden kann. Unsere Bibelstudie heißt Deep Convictions oder Tiefe Wurzeln auf Deutsch. Wie heißt das? Überzeugung. Tiefe Überzeugung. Ja. Die ersten beiden Themen von dieser Studieserie sind Gott suchen und Gottes Wort. Wer kennt diese Studienserie? Viele von euch, ja? Wenn ihr kennt es nicht, einfach, frag mal. Okay? Okay, eine Diskussion könnte also so aussehen. Ich werde ein Schauspieler sein. Seid ihr bereit? Es geht deutlicher, okay? Bleib bei mir. Ich bin in dieses Roleplay Gruppenleiter und dann auch die Leute, okay? Gruppenleiter, Leute. Seid ihr bereit? Okay, here we go. Hier ist genau gemeinsame Umkehr. Okay, Leute. Glauben wir immer noch, dass wir Gott jeden Tag von ganzem Herzen suchen sollten? Oh ja, natürlich, natürlich, einverstanden. Okay, bemühen wir uns alle, jeden Tag in der Bibel zu lesen und Zeit mit Gott zu verbringen? Nein, ich lese zweimal pro Woche, aber an den anderen Tagen habe ich zu viel zu tun. Oh ja, ich auch, ich lese nicht, weil ich morgens mit den Kindern beschäftigt bin. Unsere Handlungen stimmen also nicht mit unserem Denken überein. Was sagt das über unser Denken aus? Vielleicht haben wir unsere Prioritäten verschoben und lassen manchmal Arbeit und Familie vor Gott kommen. Ich bin noch Gruppenleiter. Ja, das sehe ich auch in meinem Leben. Diese Herausforderungen sind normal, oder? Ja, sie sind nicht normal. Wollen wir das als normal akzeptieren? Oder sollen wir stattdessen Gnade annehmen und danach streben, dem Vorbild Jesu zu folgen? Ja, lass uns nach Jesus streben. Lass uns alle gemeinsam umkehren und wieder täglich Zeit mit Jesus verbringen. End of roleplay. Ist deutlicher, oder? Das ist doch ein ziemlich gutes Gespräch, oder? Gut zu haben. Das könnten wahrscheinlich die meisten Leute haben. Hier ist ein weiteres Gespräch, noch ein Roleplay. Zum anderen Thema, der Gemeinde. Auch zu diesem Thema gibt es wieder eine ganze Bibelstudie. Okay, Roleplay. Hey Leute, sind wir immer noch der Meinung, dass Beziehungen untereinander wie Lebensstil eines Jüngers unerlässlich sind?
Oh ja, natürlich.
Sind wir uns immer noch einig, dass das Bekenntnis dafür wichtig ist?
Oh ja, auf jeden Fall.
Okay, und wie sieht es damit aus, die Gemeinde wie eine Familie zu behandeln? Stimmen wir immer noch mit Jesus überein, der sagt, dass die Gemeinde unsere Familie ist und wie eine Familie behandelt werden sollte? Ja, natürlich. Okay. Aber ich glaube, einige von uns verpassen viele Dinge, die wir als Gemeinde planen, aufgrund von familiären oder beruflichen Verpflichtungen. Hat jemand von euch die Angewohnheit entwickelt, Andachten zu verpassen oder sich aufgrund von beruflichen oder familiären Verpflichtungen nicht für Jüngerschaftsgruppen zur Verfügung zu stellen?
Ja, das habe ich schon gemacht.
Nee, ich glaube nicht, dass ich das schon gemacht habe. Nicht ich. Okay, nun Bruder, eigentlich hast du dieses Jahr etwa die Hälfte der Treffen der Jüngerschaftsgruppe verpasst und die meisten Andachten.
Oh, ja.
Aber das liegt daran, dass meine Kinder Sport haben. Da kann ich nichts machen. Nun, ich denke, wir müssen unseren Kindern beibringen, dass Gott vor Hobbys kommt. Vielleicht könnten wir unsere Zeitpläne überdenken, um sicherzustellen, dass alle dabei sein können. Und uns dann wirklich darauf festlegen, anwesend zu sein. Was meint ihr dazu?
Ja, ich finde es besser, wenn alle zusammen sind.
Ja, das zeigt Familie, die Jesus sich gewünscht hat. Besser, als wenn die Hälfte der Gruppe fehlt. Okay, einverstanden. Schauen wir uns den Gemeindekalender an. Und besprechen wir die nächsten 2 Monate, damit es keine Überraschungen gibt. Und wir gemeinsam unsere Kleingruppe und die gesamte Gemeinde unterstützen können.
Okay, machen wir es. End Roleplay.
Ist es noch deutlicher?
Ja, das war gemeinsame Umkehr.
Das war gemeinschaftliche Metanoia. Wenn wir darüber sprechen und dann umkehren, wir uns verbessern. Seid ihr noch verwirrt?
Okay, das war besser. Okay, ich bin kein Schauspieler, aber hoffentlich das war hilfreich. Aber das wäre doch ein tolles Gespräch, oder? Manchmal fällt es schwer, solche Dinge auszusprechen. Aber wir müssen ehrlich sein, was die Situation unserer Gruppen angeht. Wir müssen uns fragen, ob wir noch an den Überzeugungen festhalten, zu denen wir uns bei unserer Taufe bekannt haben, als wir sagten, Jesus ist der Herr. Wenn Jesus der Herr ist, dann ist er der Herr. Nicht dein Chef, nicht dein Budget, nicht die schlaffen Seiten deiner Kinder, nicht die Sportaktivitäten deiner Kinder, nicht deine Unsicherheiten, nicht deine Hobbys, nicht die Schule, nicht die Prüfungen. Jesus ist der Herr. Jesus ist immer der Herr. Und hör zu, wenn du bisher nicht so gelebt hast, mit Jesus als deinem Herrn, dann denk daran, er ist für Sünde gestorben. Du kannst dich ändern. Das Ziel dieser Gespräche ist es nicht, jemandem Schuldgefühle einzureden, sondern Gnade zuzulassen. Wenn wir ehrlich und offen sind, kommt Gnade herein. Wenn Gnade hereinkommt, gibt es keine Scham mehr. Und wir können tatsächlich bessere Menschen werden, mehr wie Jesus. Wenn du noch nie ein solches Gespräch geführt hast, wenn du dich noch nie mit jemandem zusammengesetzt hast, um zu erfahren, was es bedeutet, ein Jünger zu sein, dann ist dies genau der richtige Ort für dich. Wir alle geben unser Bestes, um gemeinsam in der Bibel zu lesen und dies herauszufinden. Wenn du neu in dieser Gemeinde bist, lass uns bitte gemeinsam mit dir in der Bibel lesen. Bitte lass uns gemeinsam auf dein Leben und die Bibel schauen und sehen, wo Jesus dich zu einer Veränderung aufruft. Das ist etwas, was wir alle tun sollten. Und deshalb lade ich dich ein, an einer Bibelstudie. Wenn du noch nicht in einer bist, wenn du mehr Informationen möchtest, kannst du dich an die Person wenden, die dich eingeladen hat, oder persönlich an mich. Das war meine Erklärung zum Thema gemeinsame Umkehr. Es ist noch deutlicher. Ja? Es ist ein Gespräch oder vielleicht auch mehrere Gespräche, die von Offenheit und Ehrlichkeit geprägt sind, gefolgt von Veränderungen, wo immer diese bei einem selbst oder in der Gruppe notwendig sind. Das ist doch nicht wirklich Neues, oder? Das sollten wir regelmäßig gemeinsam in unseren Bibelkreisen und Jüngerschaftsgruppen tun, unabhängig davon, ob es eine Predigtreihe zur gemeinsamen Umkehr gibt oder nicht. Diese Gespräche sind ganz normal für Jünger Jesu. Okay, ich habe also gerade diese ganze Idee erklärt, hoffentlich. Nun werden wir uns ein biblisches Bild von gemeinsamer Umkehr ansehen und zwei weitere Punkte erläutern. Okay? Los geht's. Schlag mir mir 8 auf. Nehemia. Okay. Um Nehemia zu verstehen, muss man einige Hintergründe kennen. Vor dieser Geschichte waren die Israeliten in Sünde gefallen. Und als Strafe ließ Gott zu, dass sie von Babylon gefangen genommen würden. Gott glaubt, dass sie bereit sind, umzukehren, und so bringt Gott das persische Reich an die Macht. Und die persischen Könige erlauben den Israeliten, nach Jerusalem zurückzukehren, um ihre Gemeinschaft wieder aufzubauen. Jerusalem würde bei dem Angriff der Babylonier vollständig verstört. Darüber hinaus war auch ihre gemeinschaftliche Identität beschädigt. Sie waren das Volk Gottes, hatten Gott jedoch lange Zeit nicht treu gedient. In Nehemia 8 sehen wir daher, dass sie gemeinsame Umkehr praktizieren. Dirk, Könntest du bitte Nehemiah Kapitel 8, ganze Kapitel, vorlesen?
Ja, klick. Das ganze Volk versammelte sich geschlossen auf dem Platz vor dem Wassertor und bat den Schriftgelehrten Esra, das Buch mit der Weisung des Mose zu holen, die der Herr den Israeliten geboten hat. Am ersten Tag des 7. Monats brachte der Priester Esra die Weisung vor die Versammlung, Männer und Frauen und überhaupt alle, die schon mit Verstand zuhören konnten. Vom frühen Morgen bis zum Mittag las Esra auf dem Platz vor dem Wassertor den Männern und Frauen und denen, die es verstehen konnten, daraus vor. Das ganze Volk lauschte auf das Buch der Weisung. Der Schriftgelehrte Esra stand auf einer Kanzel aus Holz, die man eigens dafür errichtet hatte. Neben ihm standen rechts Matitja, Shema, Anaja, Uriah, Hilkia und Maesja und links Pedaja, Mishael, Malkia, Hashun, Hashadana, Zecharia und Menschulam. Esra öffnete das Buch vor alle Augen, denn er stand höher als das versammelte Volk. Als er das Buch aufschlug, erhoben sich alle. Dann pries Esra den Herrn, den großen Gott. Darauf antworteten alle mit erhobenen Händen: Amen, Amen. Sie verneigten sich, warfen sich vor dem Herrn nieder mit dem Gesicht zur Erde. Jeschua, Bani, Sherebja, Yamin, Akub, Shabbatai, Hodia, Maesja, Kelita, Asaya, Josabat, Hanan und Pelaya, die Leviten, erklärten dem Volk die Weisung. Die Leute blieben auf ihrem Platz. Man las aus dem Buch der Weisung Gottes in Abschnitten vor und gab dazu Erklärung, sodass die Leute das Vorgelesene verstehen konnten. Nehemia, das ist Hatishata, der Priester und Schriftgelehrte Esra und die Leviten, die das Volk unterwiesen, sagten dann zum ganzen Volk: Heute ist ein heiliger Tag zu den Ehren des Herrn, eures Gottes. Seid nicht traurig und weint nicht. Alle Leute weinten nämlich, als sie die Worte der Weisung hörten. Dann sagte er zu ihnen: Nun geht, haltet ein festliches Mahl und trinkt süßen Wein. Schickt auch denen etwas, die selbst nichts haben, denn heute ist ein heiliger Tag zur Ehre unseres Herrn. Macht euch keine Sorgen, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Auch die Leviten beruhigten das ganze Volk und sagten: Seid still, denn dieser Tag ist heilig, macht euch keine Sorgen. Da gingen alle Leute weg, um zu essen und zu trinken und auch anderen davon zu geben und um ein großes Freudenfest zu begehen, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen verkündigt hatte. Am zweiten Tag versammelten sich die Familienoberhäupter des ganzen Volkes sowie die Priester und Leviten bei dem Schriftgelehrten Esra, um die Worte der Weisung weiter kennenzulernen. Da fanden sie in der Weisung, die der Herr durch Mose geboten hat, die Stelle, an der es heißt: Die Israeliten sollen während des Festes im 7. Monat in Laubhütten wohnen. Wie man sie unterrichtet hatte, ließen sie nun in allen ihren Städten und in Jerusalem ausrufen: Geht in die Berge und holt Zweige von veredelten und von wilden Ölbäumen, Zweige von Myrten, Palmen und Laubbäumen zum Bau von Laubhütten, wie es vorgeschrieben ist. Da ging das Volk hinaus, holte sie und baute sich Laubhütten. Der eine auf seinem flachen Dach, andere in ihren Höfen, in den Vorhöfen des Gotteshauses, auf dem Platz am Wassertor und auf dem Platz am Ephraimtor. Die ganze Versammlung, alle, die aus der Gefangenschaft heimgekehrt waren, bauten Laubhütten und wohnten darin. So hatten die Israeliten nicht mehr gehalten seit dem Tage Josuas, des Sohnes Nuns, bis zu diesem Tag, und die Freude war überaus groß. Jeden Tag las Esra aus dem Buch der Weisung Gottes vor, vom ersten Tag bis zum letzten. So feierte man das Fest 7 Tage lang. Am 8. Tag war, wie vorgeschrieben, die Festversammlung.
Danke, Dirk. Hier versammelt sich also die israelitische Gemeinde und Esra, der Priester, liest ihnen die Bücher Mose vor. Dies war Gottes Volk und es hatte schon lange nicht mehr gemeinsam das Wort Gottes gelesen. Was taten sie also? Das Volk Gottes wandte sich wieder dem Wort Gottes zu. Das Wort Gottes wurde gepredigt. Wir sind eine Gemeinde nach dem Vorbild von Nehemiah 8, ja? Wir predigen das Wort Gottes. Amen? Amen. Amen. Das Volk Gottes damals wie heute sollte das Wort Gottes lesen und befolgen. In Nehemiah 8, unter der gemeinsamen Umkehr, leitet das Wort Gottes. Das ist mein erster Punkt hier von Nehemiah 8. Das Wort Gottes leitet das Volk Gottes. Es ist wichtig, dass wir uns bei unserer Umkehr immer vom Wort Gottes leiten lassen. Nicht von unseren Gefühlen, nicht von den Maßstäben oder Normen der Gesellschaft, nicht einmal von den Normen unserer Bibelkreise. Unser Maßstab ist immer das Wort Gottes. Sie lesen die Bibel als ganze Gemeinschaft. In Vers 13 heißt es, dass ihnen beim Lesen bewusst wird, dass sie das Laubhüttenfest feiern sollen. Dabei sollen alle Israeliten in Laubhütten schlafen und sich daran erinnern, dass die Israeliten 40 Jahre lang in Laubhütten in der Wüste gelebt haben und Gott für sie gesorgt hat. Was machen sie also? Haben sie entschieden, dass es wahrscheinlich zu spät ist? Dass es wahrscheinlich zu schwer ist? Ich meine, ich habe alle diese Kinder. Ich kann sie nicht in einem Zelt schlafen lassen. Meine Frau hat gerade ein Baby bekommen. Sie können nicht in einem Zelt schlafen. Ich habe einen anstrengenden Job und werde in einem Zelt nicht gut schlafen können. Also kann ich das nicht machen. Hey, was machen Sie? Sie gehen hinaus, sammeln Zweige und bauen Zelte. Und was machen Sie, wenn Sie außerhalb der Stadt Zweige sammeln? Sie sagen zu jedem, die Sie unterwegs treffen, hey, ihr solltet diese Woche in Zelten schlafen. So steht es im Wort Gottes. Lasst es uns gemeinsam tun. Das ist ein Bild der gemeinsamen Umkehr. Genau das könnt ihr in euren kleinen Gruppen tun. Gemeinsam die Bibel lesen, vielleicht einfach mit den Schriftstellen aus unserer Bibelstudienserie beginnen und umkehren, wenn es nötig ist. Und einander darauf hinweisen, wo Umkehr nötig ist. Noch eine Anmerkung zur Gemeinschaft. Schaut euch Vers 2 an. Vers 2. Es werde allen gepredigt, die es verstehen könnten. Da schlich auch einige Kinder ein. Meine kleine Aurelia kann mich noch nicht verstehen. Sie ist einfach 8 Monate. Mein 5-jähriger Rowan könnte das meiste, was ich heute gesagt habe, nicht verstehen. Es war so schwer mit euch. Aber sind heute auch Teens hier? Wer sind Teens? Ein paar Teens hier, ein paar Campus-Leute. Die meisten Teens sind schon weg. Aber viele junge Leute hier. Es ist wichtig, dass wir machen das mit unseren Kindern. Sie sollen auch Gott folgen, oder? Vers 3. Noch etwas wichtig hier. Vers 3. Er predigte 3 Wochen lang von Tagesanbruch bis Mittag. Wow! Der Tagesanbruch war heute gegen 7:30. Ich habe erst vor etwa 20 Minuten mit dem Predigen begonnen. Ehrlich gesagt, ihr seid immer so unterstützend. Ihr beschwert euch nie darüber, dass ich zu lange predige. Aber jetzt darf sich niemand mehr darüber beschweren, dass ich zu lange predige. Dass ich von 7:30 bis Mittag predige. Deal? Okay. Und in Kapitel 9 steht, dass sie dies mindestens 24 Tage lang taten. Deshalb solltet ihr euch nicht darüber beschweren, dass der Gemeindekalender zu voll ist. Ich habe noch nie von einem von euch 24 Tage am Stück verlangt. Aber tatsächlich erstellen wir diese Woche der Gemeindekalender und wir versuchen, uns im nächsten Jahr mehr auf Kleingruppen zu konzentrieren und etwas weniger mit so vielen verschiedenen Dingen und Themen zu beschäftigen. Klingt das gut? Sehr gut. Wir haben tolle Kleingruppen in unserer Gemeinde. Und wir haben tolle Kleingruppenleiter. Tolle Kleingruppenleiter. Das Wort Gottes leitet, aber auch Leiter. In Vers 4 sehen wir, dass Ezra all diese Männer um sich hatte. In Vers 4 steht, dass Ezra auf einer Kanzel steht, vielleicht ähnlich wie diese Bühne. Aber um ihn herum standen diese anderen Leiter. In Vers 7 gibt es eine weitere Liste von Leitern. Noch nicht. Vers 4 ist eine Liste von Gemeindeleitern und Vers 7 ist eine Liste von Leviten. Die Leviten waren Experten im Gesetz Moses. Nochmal? Bibelkreisleiter. Ja, diese Männer hatten an diesem Tag eine bestimmte Aufgabe. Sie machten die Botschaft klar, damit die Menschen sie verstehen könnten. Das Wort Gottes leitet unsere Umkehr, aber Gott gibt uns menschliche Leiter, die uns helfen, seinem Wort zu folgen. Manchmal ist das Wort Gottes nicht leicht zu verstehen. Manchmal brauchen wir Hilfe. Manchmal brauchen wir ein Gespräch wie das, das ich vorhin nachgespielt habe, in dem mein Leiter sagt, hey, ich kann euch helfen, das zu verstehen. In solchen Momenten ist es großartig, einen Leiter zu haben, der den richtigen Weg zeigt. Manchmal sagen wir, dass wir Gott auf eigene Faust finden wollen, indem wir einfach selbst die Bibel lesen. Aber selbst die Bibel gibt hier zu, dass wir manchmal Menschen brauchen, die sie uns erklären. Wir brauchen Leiter, die uns helfen. Wenn du hier bist, um zu lernen, wie man Christ wird, um wieder eine Verbindung zu Gott aufzubauen oder auch nur um mehr über die Bibel zu erfahren, bitte nimm die Hilfe an. Das Christentum ist ein Teamsport. Deshalb ist die gemeinsame Umkehr so wichtig. Wir sollen das niemals alleine tun. Wir brauchen einander. Und wir brauchen Leiter, die uns dabei helfen können. Und Jesus sagt, dass Leiter in der Gemeinde nicht wie in der Welt sind. In der Gemeinde sind Leiter Diener. Und wir haben hier einige großartige dienende Leiter. Könnten bitte alle Leiter der Bibelkreise aufstehen? Wer sind Bibelkreisleiter? Aufstehen bitte. Okay, und auch das Hirtenteam. Siebitz, Hirsix, Kratis und Florian und die Männer. Unsere Gemeinderat. Diese sind unsere Gemeindeleiter. Wow. Ich weiß, dass einige auf Reisen sind und einige mit den Kindern arbeiten, in der Kinderklasse. Aber hier sind eure Gemeindeleiter. Noch einen Moment. Diese Menschen sind Freiwillige, die jede Woche viele Stunden ihres Lebens opfern, um euch zu dienen. Diese Diener sind freudige Jünger Jesu. Lasst uns ihnen applaudieren, denn sie haben es verdient. Amen. Ihr könnt euch wieder hinsetzen. Danke, danke. Wenn ihr euch in den nächsten Wochen in euren Bibelkreisen trefft und diese Leiter sagen, hey, lasst uns über gemeinsame Umkehr sprechen und dabei die Bibel als Grundlage nehmen, denn das ist unser Maßstab, dann lasst uns dankbar für ihre Leitung sein und gemeinsam dem Wort Gottes folgen. Amen. Amen. Das Wort Gott leitet das Volk Gottes. Aber Gott bewirkt auch durch Leiter. Okay. Ähnlich meint. Zweiter Punkt. Gemeinsame Umkehr bringt Freude. Ezra liest das Wort Gottes vor und die Leiter helfen dem Volk, es zu verstehen. Und was macht die Leute? Sie weinen. Die Leute sehen ihre Sünden, dass sie Fehler gemacht haben, und sie weinen. Und was sagen Nehemia und Ezra? Trauert nicht, weint nicht. Geht und feiert. Bei der Umkehr geht es nicht darum, sich selbst für all seine Fehler zu geseelen. Geißeln. Bei der Umkehr geht es nicht darum, sich selbst für all seine Fehler zu geißeln. Danke. Nein. Vers 12. Vers 12 heißt, da gingen alle Leute weg, um zu essen und zu trinken und auch anderen davon zu geben und um ein großes Freudenfest zu begehen. Denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen verkündet hatte. Warum haben sie gefeiert? Weil sie das Wort verstanden haben. Weil sie sich vom Wort Gottes leiten ließen, weil sie die Gespräche hatten, die ich zuvor beschrieben habe. Und die Leiter halfen ihnen zu verstehen und somit auch umzukehren. Ich erinnere mich, als ich zum ersten Mal von der Umkehr hörte, war ich voller Freude, weil mir klar wurde, dass ich mich ändern könnte. Mein Leben war nicht auf einen einzigen Weg festgelegt. Jesus hatte mir einen anderen Weg bereitet. Wir alle können uns ändern. Das ist eine gute Nachricht, über die wir uns freuen können. Unsere Sünden zu erkennen, macht uns traurig, führt aber dann zu Freude, weil es die Gnade Jesu gibt. Und diese Gnade gibt uns die Möglichkeit, uns zu ändern. Gibt es etwas, das du an dir ändern möchtest? Ich auch. Möchtest du mehr Sicherheit in Bezug auf deine Identität gewinnen? Hast du eine geheime Sünde, die sich wie Gift in dir anfühlt und du weißt, dass es zwar wehtun würde, sie loszuwerden, aber auch Frieden und Freude bringen würde? Fühlst du dich sinnlos? Fragst du dich, ob das Leben einfach wie ein Wettlauf ohne Sinn weitergeht? Wenn dich eines dieser Dinge beschreibt, kann Jesus dir helfen. Er hat Gnade und damit Freude für dich bereit. Sprich heute mit einem Christen in diesem Raum darüber. Wenn du Mitglied in einem unserer Bibelkreise bist, möchte ich dich fragen, fühlt sich das Zusammenkommen von Bibelkreis oder Jüngerschaftsgruppen wie ein Fest an? Ist es wie in diesem Vers, mit Essen und Trinken und große Freude, ein großes Freudenfest? Bibelkreise und Jüngerschaftsgruppen sollten lebendig sein und nicht langweilig. Sie sollten ein Liebesfest und keine Last sein. Wenn eure Gruppen sich nicht so anfühlen, dann müsst ihr vielleicht diesen Monat etwas Zeit damit verbringen, über eure Grundüberzeugungen zu sprechen und ganz ehrlich miteinander zu sein. Haltet die Gespräche, wie ich sie zuvor beschreiben habe. Und dann verbringt etwas Zeit in der Weihnachtszeit damit, Jesus und die Gnade, die wir haben, zu feiern. Verbringt etwas Zeit damit, zu essen und zu trinken, süßes Wein vielleicht. Und als Bibelkreis eine Party zu feiern. Am 19. Dezember findet unsere Gemeinde Weihnachtsfeier statt. Bei der Gebäude im Forststraße am 19 Uhr. Dort werden wir Gelegenheit haben, darüber zu sprechen, wie Gott in unserer Gemeinde gewirkt hat, in euren Kleingruppen und in eurem persönlichen Leben. Wir werden feiern, dass Gott uns einer Gruppe von Sünden seine Gnade geschenkt hat. Wir werden die Umkehr und diese wunderbare Gemeinschaft, die wir haben, feiern. Wir sollen feiern. Das macht Spaß. Und wir haben gerade tatsächlich etwas zu feiern. Gerade etwas, heute. Weil viele von euch haben schon umgekehrt. Aber wir haben ein besonderes Beispiel mit uns. In unserer Studentengruppe haben wir diesen gemeinsamen Umkehrprozess letztes Jahr durchgeführt. Der ganze große Prozess und so. Der erste Schritt für uns war zu sehen, wer noch in der Gemeinde war und wer nicht. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir eine Frau namens Arena. Viele von euch kennen sie, da sie in der Gemeinde aufgewachsen ist und 2020 getauft wurde. Aber seit langer Zeit kam sie nicht mehr zu Bibelkreisen, Andachten oder Jüngerschaftsgruppen mit den Studentenministry. Wir sahen sie selten in den Gottesdiensten. Als Teil der gemeinsamen Umkehr lud Sarah sie ein, in der Gemeinschaft zurückzukehren. Arena war ganz begeistert von dieser Idee, aber Dinge in ihrem Herzen und ihrem Kopf und in ihrem Leben versperrten ihr den Weg. Sie traf tatsächlich die Entscheidung, sich für eine Weile von der Gemeinde zurückzuziehen, aber Gott suchte Arena weiterhin, ebenso wie Sarah. Im Frühjahr dieses Jahres nahmen sie wieder Kontakt auf und begannen erneut, die Bibel zu studieren. Und heute nehmen wir Arena wieder in die Gemeinschaft auf. Ja, Amen. So, leider war Arena diese Woche krank, aber sie ist hier und ihre Stimme ist immer noch schwach, so dass diese Feier bis nächste Woche warten muss. Wir können feiern, aber auch nächste Woche werden wir feiern. Aber hoffentlich wird sie uns nächste Woche von ihrem Weg mit Gott erzählen können. So, lass uns für Arenas Stimme beten, okay? Das ist eine wirklich großartige Bekanntmachung, oder? Und es ist wirklich ein Beweis dafür, wie großartig Gottes Plan ist. Nicht unser gemeinsamer Umkehrprozess oder meine Predigt oder Florian's oder niemand. Gott sei die Ehre. Wenn wir demütig sind, wenn wir ehrliche Gespräche haben und gemäß dem Wort Gottes umkehren, dann dürfen wir die Gnade auf erstaunliche Weise feiern. Aber wir können heute das Abendmahl feiern. Und das werden wir jetzt gleich tun. Das ist wirklich etwas zu feiern. Überlegt euch Gottes Gnade, wenn ihr heute das Abendmahl nehmt. Und denkt daran, dass Jesus uns Gnade schenkt. Jedem Einzelnen von uns, aber auch uns als ganze Gemeinschaft. Auf Englisch heißen wir Communion. Wie Community, Gemeinschaft. Der Abendmahl ist ein Moment für Gemeinschaft. Er ruft jeden Einzelnen zur Umkehr auf, aber er ruft uns auch dazu auf, uns daran zu erinnern, dass wir Teil von etwas Größerem sind, das immer besser werden kann. Es ist eine Freude, Teil dieser Gemeinde zu sein und gemeinsam mit euch allen daran zu wirken, für Jesus besser zu werden. Dass wir können alle zusammen gemeinsam umkehren. Dank sei Gott für Jesus und die Gnade, die uns ermöglicht, uns zu verändern. Und jetzt wird Dirk für uns beten.
Jesus, danke, dass du gekommen bist, um für uns zu leiden und zu sterben. Danke, dass du bei uns bist, jeden Tag, auch wenn die Dinge schwierig sind, auch wenn wir uns überfordert und überwältigt fühlen von den vielen Sachen, die vermutlich oder vermeintlich so wichtig sind. Du bist für uns gekommen, obwohl du wusstest, dass wir so sein würden. Du bist gekommen, um für unsere Sünden zu sterben, als wir noch Sünder waren, als wir noch nichts von dir wissen wollten. Danke dafür, dass du so viel Liebe für uns hast. Danke dafür, dass du bereit warst, so viel für uns zu leiden und dass du für jeden Einzelnen von uns den Traum hast, dass wir in enger Freundschaft mit dir leben und wandeln können.